zu illustrieren. Wir haben hier in dieser Inschrift einen sogenannten Gaius Julius Mygdonius. Der ist in Parthien geboren worden, das ist im Gebiet des heutigen Irak, Iran. Die Parther waren die Erzfeinde der Römer. Die Römer haben es nie geschafft, die Parther zu erobern. Aber irgendwie ist wahrscheinlich dieser Gaius Julius Mygdonius durch eine Kriegshandlung entweder gefangen genommen worden oder ihn haben Piraten geklaut und verkauft, wie auch immer. Gaius Julius Mygdonius, geboren in Parthien, geboren einen freien Mann. Das heißt, er war in Parthien, war ein Freier. Ne, Sohn eines freien Mannes ist ein Freier. Wurde gefangen genommen in seiner Jugend und als Sklave in römisches Territorium gebracht. Und das heißt ja nicht ich, sondern nicht I, sondern ich. Ich wurde ein Freigelassener, also im römischen Territorium war ein Sklave und dann wurde er ein Freigelassener und römischer Bürger, dank gütigen Schicksals. Keine Ahnung, was sein Meister mit ihm gemacht hat. Sein Meister hat entweder gestorben und hat in seinem Testament gesagt, das soll ein Freigelassener werden oder wie auch immer. Auf alle Fälle war das Schicksal ihm gütig. Und jetzt sagt er, jetzt, o Grabstein, empfang mich willig, mit dir werde ich von meinen Sorgen freigesetzt werden. So, hier kommt die Idee her, oder hier ist die Idee, wird die Idee illustriert, dass du unterschiedliche Herrschaftsgebiete hast und wo verschiedenes Recht herrscht und je nachdem, in welchem Herrschaftsgebiet du bist, hast du einen gewissen Status. Der Gaius Julius Mygdonius war in Parthien ein Freier. Im römischen Territorium war ein Sklave. Was wäre gewesen, wenn der aus Rom gefliehen wäre und es über die Grenze geschafft hätte? Wäre wieder frei geworden. Super, genau. So ist die Idee. Die Idee ist also, da unter welcher, wir nennen das jetzt mal unter welcher Jurisdiktion du lebst, diese Gesetze, diese Jurisdiktion gelten für dich. Also es ist sowieso ähnlich, du fährst eben nach Holland und dann steht eben da in Holland ab jetzt nur noch 80 auf der Landstraße und 120 auf der Autobahn oder irgend sowas, keine Ahnung, wie viel das ist. Ja, ja, okay. So. Du drehst dich um, du kommst in eine andere Jurisdiktion, gelten komplett andere Gesetze. Und du kannst dann nicht sagen, ja, aber ich komme aus Deutschland, bei uns darf man rasen. Ja? Es gelten die Gesetze des Landes. Ja? Währenddessen, wenn du in Deutschland kommst, hast du eben gewisse Freiheit. So. Und dieses Wort Jurisdiktion wird auch durch dieses Wort Gesetz beschrieben. Römer 8. Deshalb gibt es jetzt keine Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind. Denn, und hier führt Paulus, denn das Gesetz, und hier die Idee ist, nicht das Gesetz an sich, sondern die Jurisdiktion des Geistes, also da, wo der Geist herrscht, wo der Geist hat gesagt hat, das ist mein Einflussbereich, die Jurisdiktion des Geistes, des Lebens in Jesus Christus, hat dich frei gemacht von der Jurisdiktion der Sünde und des Todes. Meine Frage ist, wo herrscht der Geist? Wo ist seine Jurisdiktion? Wo hat er seine Macht? Ich weiß, es ist ziemlich langweilig, weil das war das Thema seit gestern, heute früh, heute Mittag, heute Nachmittag. Aber es ist einfach Paulus, er bleibt beim selben Thema. Hier steht ja das Gesetz oder die Jurisdiktion des Geistes, des Lebens, in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, Sünde und Tod haben, könnt ihr nichts mehr sagen. Die können nicht mit dem Schild kommen und sagen, bei mir ist aber 30, kannst du sagen, kannst mir gar nichts sagen, ich bin im anderen Territorium. Wo herrscht der Geist? Da, wo, noch präziser. Da, wo Menschen an geschenkte Gerechtigkeit glauben, da herrscht der Geist. Denn die Jurisdiktion, das heißt, wir befinden uns in einem völlig neuen Herrschaftsgebiet. Die Jurisdiktion des Geistes, also da, wo Menschen glauben, dass Jesus Christus das stellvertretende Sühneopfer ist und wir die freie Gerechtfertigung von Christus bekommen haben, hat dich frei gemacht von der Jurisdiktion der Sünde und des Todes. Die haben dir einfach nichts mehr gesagt. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Übrigens, Fleisch ist nicht du als Christ. Versucht oder hast immer noch Sünde in dir, sondern das Fleisch ist deine Anstrengung zu Gott. Weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. So, okay, erstmal den ersten Teil des Satzes. Was dem Gesetz unmöglich war. Was war dem Gesetz unmöglich? Dich frei zu machen. Also das Gesetz war es unmöglich, dich frei zu machen. Du brauchtest eigentlich Freiheit von einem Sklavenmeister Sünde und das Gesetz hat es nicht geschafft. Nicht, weil das Gesetz so schlecht war oder so impotent ist, sondern weil das Fleisch kraftlos ist. Das, was das Gesetz aber nicht geschafft hat und was das Fleisch nicht geschafft hat, das hat Gott gemacht. Indem er seinen eigenen Sohn ähnlich des Fleisches, also ja, als normaler Mensch, der. Kurz was nachgucken. Ähnlich des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Für die Sünde ist die Idee als stellvertretendes Sühneopfer wieder. Und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das hat er gemacht, indem er gestorben ist. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ja, und hier ist es immer noch klar, nach dem Geist wandeln heißt nicht sozusagen, oh, ich muss mich als Christ entscheiden, ja, lebe ich als fleischlicher Christ, also stehe ich erst um 10 auf, anstelle um 9 und meine stille Zeit zu haben. Ja, wenn ich um 9 aufstehe, bin ich geistlich, um 10 bin ich fleischlich, hat nichts damit zu tun. Immer noch. Paulus hat das Thema und die Definition für Fleisch und Geist nicht verlassen. Fleischlich bedeutet, ich lebe als jemand, der versucht, durch das Gesetz zu strampeln nach oben. Geist bedeutet, ich vertraue auf stellvertretendes Sühneopfer. Wenn wir nicht nach dem Fleisch leben, also wenn wir aufgeben und sagen, ich brauche dich, ich brauche dein stellvertretendes Sühneopfer, dann wandeln wir nach dem Geist. Und dann hat sich die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Was ist die Gerechtsforderung? Nicht Rechtsforderungen, sondern was ist die Einzahl? Was ist die Rechtsforderung des Gesetzes? Was fordert das Gesetz? Dieses im Deutschen, das leider ja, ich meine, vielleicht, ihr könnt es noch nicht ganz wissen, aber ich helfe euch damit. Seht ihr im Vers 4, 8 Vers 4, das Wort, die Rechtsforderung des Gesetzes. Okay, ich zeige es mal für Winston. Winston übt gerade Kyrillisch zu lesen. Hier machen wir was ganz Interessantes. Drei, vier. Okay, wir gucken uns das Wort an, die Rechtsforderung. Hier haben wir es. Siehst du es? Rechtsforderung ist im Griechischen das Wort dikaioma. Wissen? Dikaioma. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das suchen. Jetzt suchen wir das mal, wo wir das Wort nochmal haben. Lukas interessiert uns nicht, ne? Lukas 1,32 Oh, wir haben es in Römer 1,32. Na guck, da gucken wir uns mal Römer 1,32 an. Ja, hier ist es Gottes Rechtsforderung. Im Vers 1,32, die Kai Oma, selbes Wort. 1,32. Achso, man sieht es so schlecht, sorry. Tut mir leid. Aber hier im Deutschen kann man sehen, obwohl sie Gottes Rechtsforderung kennen. Seht ihr das? Selbes Wort, die Kai Oma. Okay, was ist Gottes Rechtsforderung? In der Einzahl? Tod dem Sünder. Und hier sagt Paulus in Römer 8, Vers 4. Ist es was, 8, Vers 4? In dem sein Sohn in Gesünde hat er Sünde im Fleisch verdammt, also er ist gestorben, sodass die gerechte Rechtsforderung des Gesetzes in uns vollfüllt wäre. Sprich, das Gesetz hat das gekriegt, was er haben wollte. Tod. Ja. Christus ist gestorben und der Sünder mit ihm. Das Gesetz hat das gekriegt, was es wollte. Damit hat sich's erledigt. Das heißt, das Gesetz ist verfüllt. Die Rechtsforderung des Gesetzes. Das Gericht fordert etwas von dir. Das Gericht fordert etwas von dir. Es fordert von dir den Tod. Und es hat es gekriegt. Und damit ist es nach Hause gegangen. Und hat keine weiteren Rechtsforderungen an dich, weil es kann es nur einmal fordern, was es von dir will. Diejenigen, Ende Vers 4, die nicht gemäß des Fleisches, sondern gemäß des Geistes wandeln. Das heißt, die Rechtsforderung des Gesetzes ist bei den Leuten erfüllt, die nicht versuchen, selbst zu Gott zu kommen durch das Gesetz, sondern die auf die Gnadengabe Gottes vertrauen, freie Rechtfertigung. Vers 5. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, okay, sorry, ist immer noch die Juden, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sinnen, sinnen auf das, was des Geistes ist. Die Gesinnung des Fleisches ist aber der Tod. Das heißt, Endresultat, sorry Paulus, der macht jede Lücke zu. Ja. Deshalb sagt es auch lieber manchmal Sachen fünfmal. Die Gesinnung des Geistes ist aber Leben und Frieden. Die Gesinnung des Fleisches ist aber Feindschaft gegen Gott. Sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann es auch nicht. Das heißt, die Idee ist wieder, du kannst die beiden Sachen nicht vereinbaren. Ja. Du kannst hier keinen christlichen Mischmasch machen. So ein bisschen Gesetzeshaltung und ein bisschen Rechtfertigung, eine halbe Rechtfertigung und den Rest musst du selber schaffen oder so. Du musst dich entweder oder. Geht nicht beides. Die im Fleisch sind, sie können nicht Gott gefallen. Das heißt, diejenigen, die versuchen, aus sich selbst heraus vor Gott gerechtfertigt zu werden, sie können Gott nicht gefallen. Ihr aber, ihr alle, Juden und Heiden, ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, sprich nicht auf das stellvertretende Sühneopfer vertraut, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, oh, jetzt ist es nochmal schwierig, 10. Ist wahrscheinlich ist es hier wieder, ist der Leib tot? Wahrscheinlich der Sklavenleib. 10. Der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen, also der geschenkten Gerechtigkeit wieder. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, die Idee ist, du vertraust allein darauf, dass das Sterben und die Auferstehung von Christus dir die freie Rechtfertigung schenken, Und weil du damit mit Christus so verbunden ist, dass sein Sterben dein Sterben ist und deine Auferstehung durch seinen Geist gleichzeitig deine Auferstehung durch denselben Geist bewirkt. So sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner. Das heißt, wir sind nicht Schuldner, das Gesetz zu halten, um nach dem Fleisch zu leben. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, sprich durch Vertrauen in stellvertretendes Sündeopfer, die Handlungen des Sklavenleibes tötet, werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, wow, jetzt kommt ein völlig neuer Gedanke, ja. So viel durch den Geist Gottes geleitet werden, denn durch den Geist Gottes geleitet werden hat nichts damit zu tun, dass du Gottes Stimme hörst, einen prophetischen Eindruck hast, ja. Oder das Gefühl hast, ich soll nicht in Mainz, sondern in Ulm studieren. Ich soll nicht die Wohnung für 400 Euro mieten, sondern die andere für 395, ja. Hat nichts mit prophetischer Leitung zu tun, sondern die Leitung ist, dass der Geist den dominanten Ton in deinem Leben angibt, weil er der neue Meister ist, weil du auch stellvertretendes Sündopfer vertraut hast. Wenn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, wow, jetzt sind wir nicht mehr, jetzt wird die Sklavensprache verlassen und es kommt in eine völlig neue Ebene. Jetzt bist du ein Sohn Gottes. Das ist eine völlig neue Dimension. Denn ihr habt nicht den Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das ist der Geist. Ich zeige euch kurz den Geist der Sklaverei. In diesem Fresko aus Palmyra, also das ist da, wo die russischen Truppen eben gerade den IS wieder vertrieben hat, sehen wir hier ein Fresko aus dem 2. Jahrhundert, wo ein Herr seinen Sklaven bestraft. Sklaven lebten kontinuierlich unter der Furcht vor Strafe. Ja. Was falsch gemacht? Kontinuierlich diese Angst im Nacken, was, wenn mich aufgrund meiner Fehler mein Herr verdammt. Und vielleicht hier haben wir nochmal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schlimm das ist. Mal sehen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, in welcher Angst die Sklaven gelebt haben, habe ich ja euch eine Rechtsanordnung für die Bestrafung von Sklaven aus der Kolonie Puteoli aus dem 1. Jahrhundert mitgebracht. Und hier ist, sagt das Gesetz folgendes, wie man Sklaven bestraft. Wenn jemand einen Sklaven männlich oder weiblich bestraft haben will, derjenige, der die Strafe verhängen will, soll folgendermaßen vorgehen. Wenn er den Sklaven ans Kreuz oder die Gabel hängen will, muss der Auftragnehmer das Holz, Ketten, Seile für das Auspeitschen liefern und die Auspeitschung. Derjenige, der die Strafe verhängen will, muss 4 Sesterzen an den Arbeiter entrichten. Für den Holzträger, die Auspeitsche und den Hinrichter. Der Auftragnehmer muss die Kreuze aufrichten und ohne extra Kosten die Nägel, Pech, Wachs etc. 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 lange Liste und alles, was notwendig ist, um mit dem Verurteilten umzugehen, bereitstellen. Wenn er beauftragt wird, die Leiche mit einem Haken wegzuziehen, sollen die Arbeiter in Rot gekleidet sein und eine Glocke läuten, wenn sie den Körper oder mehrere Körper wegziehen. Und dann geht das ziemlich lange weiter und das ist dann, sag mal so, etwas gruselig fürs Gewissen. Das ist eine normale Rechtsanordnung aus dem 1. Jahrhundert, wie man mit Sklaven umzugehen hat. Und der Sklave lebt kontinuierlich unter der Angst, ja? Was ist, wenn ich bestraft werde? Was ist, wenn mein Meister mich übergibt, ja, zur Kreuzigung oder wie auch immer? Und es gab ganz schlimme Meister. Also wir haben zum Beispiel, eine Begebenheit aus dem 1. Jahrhundert. Da hat der Sklave von der Fischsuppe, und das war ein junger Sklave, das war noch ein Teenager, der hat von der Fischsuppe gekostet, die er von der Küche zum Bankett bringen sollte. Und der Sklavenmeister hat ihn hinrichten lassen durch Kreuzigung. Und die Römer haben gesagt, haben nicht gesagt, also pass mal auf, wir hören mal auf, Sklaven zu kreuzigen, sondern die haben gesagt, na gut, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Wegen der Fischsuppe muss man nicht gleich jemanden umbringen. Aber ansonsten war es gang und gäbe, und es war völlig normal, ja, die Idee, dass wenn ein Sklave nicht gehorsam ist, wird er Strafe erleiden. Und das Tolle ist jetzt hier, jetzt sagt Paulus, wir haben nicht mehr den Geist der Sklaverei. Wir sind keine Sklaven mehr. Wieder zur Furcht heißt Furcht vor Strafe. Furcht vor der Verdammnis, die im Kapitel 8, Vers 1 beschrieben haben. Jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Ja? Die Furcht vor der Strafe ist komplett weggenommen. Aufgrund dessen, dass wir keine Sklaven mehr sind. Denn wir haben nicht den Geist der Sklaverei empfangen, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Und Gott behandelt uns jetzt wie ein Sohn. Einen Sohn bestraft man nicht, sondern einen Sohn diszipliniert man. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Das heißt, was Paulus ja sagt, indem wir zu Gott kommen und sagen, unser Vater im Himmel, zeigt das, dass wir adoptiert worden sind. Und was ist ein Sinn von der Adoption im ersten Jahrhundert? Genau, das Erbe. Das heißt, adoptiert wurden im ersten Jahrhundert extrem eigentlich nie kleine Kinder. Also du hast nicht Leute adoptiert, weil du jemanden zum Kuscheln brauchtest, sondern du hast jemanden adoptiert, weil du selber reich warst, eine Familienerbe hattest und den Würde und der Ruhm der Familie weitergeben wolltest und entweder deine Söhne Nichtsnutze waren, die nicht gebrauchen konntest, das Geld nur verschwenden, oder du hattest keine Nachkommen. Deshalb hast du erwachsene Söhne adoptiert im ersten Jahrhundert. Und das ist das, und die Idee ist auch dahinter, du brauchtest den Familiengeist in dir, um zu erben. Das heißt, es ist folgende Idee. Du hast ja immer in der Familie, also einen römischen Bürger, wir hatten ja hier gerade zum Beispiel einen, warte mal, wo war denn das hier, der hier aus Parthien gekommen ist. Na, ich weiß nicht mehr. Ja, unser Gaius Julius Macedonius. Jeder römische Bürger hat drei Namen. Einen Vornamen, da gibt es nur 20 zur Auswahl. Einen sogenannten Familiennamen, einen sogenannten Gens. Und einen Spitznamen. Du wusstest, wer war, über den Spitznamen. Du wusstest aber sofort, zu welcher Familie er gehört, durch diesen Mittelnamen, durch diesen Familiennamen. Der Mann kommt aus dem Hause der Julii, genau wo Julius Caesar herkommt. Und die Sache ist, du musstest, wenn du adoptiert worden bist, hast du nicht den Vornamen des Vaters adoptiert, du hast auch nicht den Spitznamen des Vaters adoptiert, sondern du hast den Gens, du hast sozusagen diesen Mittelfamiliennamen angenommen. Und dieser Familienmittelname beschreibt, da ist die Idee, im ersten Jahrhundert, er beschreibt den Geist der Familie. Also, du hast zum Beispiel, wenn du in einen Haushalt nach Rom gekommen bist, hast du am Eingang des Hauses einen sogenannten Lares gehabt, eine sogenannte Anbetungsstätte. wo du den Geist deiner Vorfahren angebetet hast. Da wurden kleine Opfer gebracht und da wurden Schlangen gehalten, die das Opfer gegessen haben, etc. etc. Und da wurde der Geist der Familie geehrt. Und die Idee ist, wenn du erben wolltest, brauchtest du den Geist der Familie. In einem riesengroßen Haushalt im Römischen Reich, zum Beispiel haben wir hier, keine Ahnung, in einem Haushalt des Gaius Julius hier, gibt es einen Haufen Personen. Es gibt den Patriarchen der Familie, es gibt seinen Sohn, es gibt den Ehefrau der Patriarchen, es gibt die Ehefrau des Sohnes, dann gibt es Tanten, Neffen, keine Ahnung, Nichten und sonstige bucklige Verwandtschaft. Und dann gibt es eine ganze Menge Sklaven in dem Haushalt. Wer hat alles in dem Haushalt den Geist der Familie in sich wohnen? Also wer hat's? Nee, die Sklaven nicht. Die Sklaven hatten nicht den Geist der Familie, deshalb haben Sklaven auch nie vererbt. Den Geist der Familie geht nur immer übers Familienoberhaupt an legitime Söhne. Hat die Ehefrau das gehabt? Nein. Hat die Tochter des Gaius Julius es gehabt? Nein. Nur legitime Söhne. Deshalb steht hier auch nicht, ihr seid Mädchen und Söhne des Allmächtigen geworden, sondern hier steht, ja, wo steht es denn jetzt? Ihr habt nicht den Geist der Sklaverei empfangen, wie zuvor, sondern den Geist, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Also wenn bei dir Kindschaft steht in der Bibel, schreib Kind durch und schreib Sohn dahinter. Weil die Idee ist, du hast jetzt den Geist der Sohnschaft empfangen, du hast sozusagen, der Familiengeist wohnt in dir. Der Heilige Geist ist der Familiengeist des Vaters, Gott hat ihn in dir gelegt und weil der Heilige Geist in dir ist, bewirkt er in dir, dass er zu dir kommt und sagt, du bist aber mein Vater. Und jedes Mal sozusagen, wenn wir zu Gott kommen und sagen, unser himmlischer Vater, ja, bezeugt der Geist und sagt, du bist ein Erbe. Du bist ein legitimer Erbe der Herrlichkeit Gottes, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst aber bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir, mal gucken, Vers 16, naja, steht Kinder. Tekna, ja, okay, hier sind es die Kinder Gottes, okay, sind es wirklich die Kinder. Wenn aber Kinder, jetzt kommt die logische Schlussfolgerung, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes in Miterben Christi. Miterben Christi, weil natürlich der Sohn, der eigentliche Sohn par excellence, ist der Haupterbe und dadurch, dass wir zu ihm gehören, sind wir Miterben. Wenn wir wirklich mitleiden, werden wir auch mit verherrlicht werden. Oh nein, ja, ist nicht nur gute Nachricht. Jetzt sind wir erstmal im Vers 17, ja, aber so wie oft, wie das Paulus macht, er schneidet so ein ganz kurzes Thema an und es wird dann später weitergeführt. Aber erstmal ein bisschen her. Ist toll, ne? Okay, restliches Kapitel. Mit zu Christus gehören heißt, mit ihm mitzuleiden. Und was Paulus als nächstes macht, er zeigt als nächstes auf, dass Christen zwar in dieser Welt mitleiden, es gehört zum Christsein dazu, aber das Leiden wird den Christen nicht davon abbringen, die Sohnschaft zu verlieren, die freie Rechtfertigung zu verlieren, den Geist zu verlieren oder das Erbe nicht zu bekommen. Sondern er nennt drei Dinge, die parallel wirken in unserem Leben, die uns nahe an Gott halten. Ja, also die Idee ist natürlich auch nicht einmal gerechtfertigt, das hat Paul schon gesagt, ne? Einmal gerechtfertigt, tschüss, mach's gut, ich gehe zur Disco. Ja? Party, 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 einmal gerettet, immer gerettet, sondern die Idee ist, einmal freigesprochen, Gott wird dich nahe bei ihm halten. Ja? Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, dass im Christen die Gewissheit für unwahrscheinliche, großartiges Erleben der Herrlichkeit Gottes wird den Christen dazu bewahren, bei Christus zu bleiben. Er wird immer auf die Leiden gucken und wird sagen, oh nee, eigentlich habe ich keine Lust mehr, ja. Ich möchte eigentlich doch lieber in Frieden, Freude, Eierkuchen mit dem Rest meiner Welt leben und mitschwimmen, wo alle mitschwimmen, ja. Und dann denkt der Christ darüber nach und sagt, aber nee, warte mal. Was gab es da über zukünftige Herrlichkeit? Was gab es da von Christus von Angesicht zu Angesicht sehen? Das fällt alles nicht ins Gewicht, ja. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und es ist nicht so, dass Paulus sagt, ach komm Leute, ihr macht doch nichts wirklich durch. Ja, all das, was ich erlebe, sind auch nur kleine Kratzer oder so. Nein, er weiß eigentlich, ja, wer hat wie Paulus gelitten. Ja. Zu Tode gesteinigt. Ja. Wie viel mal Schiffbruch? Dreimal Schiffbruch. Und das ist noch nicht mal der Schiffbruch dabei, den Apostelgeschichte da zum Schluss erlebt hat. Ja. Wie viel mal? 40 minus einmal Schläge erlitten, ja, ohne Ende. Ja. Und er sagt, aber wenn ich das auf die Waage stellen würde, ja, hier ist die ewige Herrlichkeit Gottes und hier kommen die Leiden. Ja. Paulus sagt, da merkt man gar nichts. Ja. Da passiert nichts von dem, ob es wert ist, das Ding durchzumachen. Vers 19, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, jetzt machen wir gleich noch ein bisschen Endzeit hier. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das heißt, was Paulus hier macht, ist, die zukünftige Herrlichkeit ist so genial, dass selbst die Schöpfung darauf wartet. Also selbst die Bäume da draußen, in gewisser Weise, sie stöhnen und warten darauf, dass die Söhne Gottes offenbart werden. Das Offenbarwerden der Söhne Gottes ist ein Synonym dafür, dass wir unseren neuen Auferstehungskörper kriegen. Ist ein interessanter Gedanke. Ja. Paulus sagt hier, ja, der Elefant im Busch, die Kuh im Stall, hat eine Sehnsucht im Herzen. Ja, und sie stöhnen und sie sehnen und sie in gewisser Weise, wie die das nur machen, weiß ich auch nicht. Ja, aber sie in gewisser Weise rufen zu Gott und sagen, wenn, ja, bekommen die Christen ihren Auferstehungsleib. Weil, warum machen sie das? Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Das heißt, sie ist der Korruption unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber sie ist unterworfen hin, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft, von der Sklaverei, der Vergänglichkeit freigemacht wird, hin zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, der Gedanke ist hier folgendes. Jeder Baum ächzt und sehnt sich danach und sagt, ich bin ein vergammelter Baum. Und ich hasse es, im Herbst meine Blätter abzuwerfen, grau, alt und verdorrt dazustehen. Und ich merke in mir den Alterungsprozess schon. Ich kann mich überhaupt nicht entfalten, wie ich entfalten will. Wenn ihr wüsstet, wie ich eigentlich blühen kann. Ja? Und dieser Baum ächzt unter Vergänglichkeit und sagt, ich sehne mich danach, dass die Kinder Gottes ihren Auferstehungskörper bekommen. In dem Augenblick, warum sehen das nicht? Weil in dem Augenblick, wo Gott sagt, jetzt, Christus wiederkommt und wir unseren Auferstehungskörper bekommen, in dem Augenblick wird die Schöpfung erneuert. Und der Baum jubelt und sagt aller Schöpfung, jetzt zeige ich dir, was ich kann. Ja? Und gedeiht und blüht in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Schönheit. So. Das hat natürlich, ja, dieser eine Satz macht ja tausende von Endzeitbüchern mit einem Schlag den Garaus aus. Ich weiß nicht, welche Endzeittheorie ihr, von der ihr überzeugt seid, ja. Aber das, was in Deutschland so populär ist, ihr kennt vielleicht nicht den Namen, aber ihr könnt sich das Konzept, ist der sogenannte Dispensationalismus. Und das ist eine Idee, die Folgendes sagt. Irgendwann mal wirst du im Flugzeug sitzen, ja, neben deinem christlichen Piloten und dann wird es klapping machen und der Pilot ist weg und du auch. Ja. Und alle Nicht-Christen fragen sich, was machen wir jetzt? Ja, nicht viel. Ja. Die Idee des Dispensationalismus ist die Idee der heimlichen Entrückung. Ja. Alles geht so weiter, der Traktorfahrer mäht das Feld, ja, ruft gerade so seinem christlichen Traktorfahrer zu und plötzlich denkt er so, oh, der ist ja weg. Ja, so, hallo, lieber Traktor, wo machst du denn hin? Ja, gegen den Baum, kabum. Ja, und dann fragt er sich, na, wo sind bloß die ganzen Leute hin, die sich eigentlich Sonntag immer versammeln? Und die Idee ist, des Dispensationalismus, es geht so weiter wie bisher. Oder zumindest in gewisser Weise, weil dann kommt der böse Antichrist, ja, und wird sein siebenjähriges falsches Reich aufbauen und dann gibt es all mögliche Schlangen und keine Ahnung, was da so ist, ja. Das, die ganze, ich meine, da können wir jetzt nicht, sorry, ich verrate schon so ein bisschen meine Abneigung gegenüber der Theorie, aber ich kann es eben einfach nicht hinter den Zaum halten, ja. Es tut mir leid, wenn ich euch auf die Füße trete, ja. Aber es liegt einfach daran, weil ich nicht verstehen kann, ja, wie so eine Theorie sich so lange halten kann, ja, wenn es doch so offensichtlich ist, dass sie nicht funktioniert. Weil Paulus, was Paulus hier sagt, ist, die ganze Schöpfung, die wartet nur darauf, dass wir unseren Auferstehungskörper kriegen. Denn was passiert in dem Augenblick, wo Jesus wiederkommt und Winston steht da in seiner ganzigen, prachtigen, gewaltigen Macht der Exzellenz Gottes. Ja, er spiegelt, widerspiegelt die ganze Herrlichkeit wieder. Und C.S. Lewis hat gesagt, ja, wenn wir jemanden heute sehen könnten, der mit seinem Auferstehungskörper dasteht, ja, du würdest ihn anbeten. So groß ist die Herrlichkeit. Ja. Was passiert in dem Augenblick, ja, mit der Schöpfung, wo Winston seinen Auferstehungskörper kriegt? Ebenso, im selben Augenblick. Deshalb wartet die Schöpfung ja darauf. Hier steht nicht, die Schöpfung wartet darauf, weil dann sind es zum Glück nur noch 7 Jahre. Sondern sie wartet darauf, sie stöhnt, weil in dem Augenblick, wo Jesus sagt, tada, ja, kommt er, wir bekommen unseren Auferstehungskörper und Jesus sagt, sorry, aber dieses Teil, ja, das passt, es passt einfach nicht mehr. Ja. Wir müssen die Wohnung entsprechend gestalten, dem Auferstehungskörper. Ja. Weil wer kann so einen wunderbaren, herrlichen Auferstehungskörper, der kann einfach nicht mehr im Kuhstall wohnen. Ja. Das ganze Ding muss erneuert werden. Sprich, ja, lange Rede, kurzer Sinn, Paulus scheint mir eine recht einfache Endzeittheologie zu haben. Christus kommt wieder, es macht Bumm, wir kriegen unseren Auferstehungskörper und es gibt gleichzeitig die neue Welt. Neue Himmel, neue Erde. So, und ich bin bis zu dem Punkt gekommen und jetzt kommt die Frage, ja, was steht denn da offen in der Offenbarung? Wann machen wir das, Winston? Ja. Ich meine, ich werde jetzt nicht weitermachen mit Endzeittheologie, weil ich meine, wir bleiben im Römerbrief. Es ist nur ein Indiz, schon mal ein bisschen eine Vorausschau. Ja? Ich werde euch ein bisschen kitzeln. Ja? Es gibt einiges Interessantes zu lernen. Ja? Es gibt einige interessante Theorien über Bord zu werfen. Ja? Irgendjemand hat es gesagt, für diejenigen, die an Christus glauben. Ja? Und das heißt, die Idee ist, dass das große Gericht Gottes gleichzeitig passiert. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Minute dauert oder 2 Stunden oder 3 Tage, darum geht es nicht. Ja, aber die Idee ist, scheinbar nach Paulus, die Posaune des Engels erschallt, Christus kommt wieder und er zeigt sich gleichzeitig sowohl den Nichtchristen als auch den Christen als wiederkehrender, glorreicher Christus. In dem Augenblick, wo er wiederkommt, werden die Toten auferweckt. Wir bekommen unseren neuen Auferstehungskörper zusammen mit den Leuten, die schon gestorben sind, wieder auferstehen. Und es gibt die sogenannte Parousia Gottes, die Wiederkunft von Jesus. Das ist ein griechisches Wort, also es ist fast so ein bisschen so eine Art Fachterminologie. Das ist ein Alltagswort. Es gibt die Parousia des Kaisers, es gibt die Parousia des Prokonsuls, ja, die Parousianen sind alle. Ja. Und die Christen haben das Wort einfach nur geborgt. Das war keine Erfindung des Paulus, der gesagt hat, ich brauche mal so ein schönes griechisches Wort, was so gut klingt. Parousia ist gut, machen wir was Neues draus. Ja? Er nutzt ein säkuläres Konzept, ja, was schon immer da war, und das ist die sogenannte Parousia. Parousia bedeutet, ein hoher Würdenträger besucht deine Stadt. Und was machen die Leute der Stadt, wenn ein hoher Würdenträger sie besucht? Ja? Keine Ahnung. Queen kommt, oder wen haben wir in Holland jetzt so an der Tete? Der König, wie heißt das denn im Moment? Wilhelm. Der Wilhelm, ja? König Wilhelm. Kommt nach Kastelaun. So, was macht Kastelaun, wenn König Wilhelm kommt? Im ersten Jahrhundert, genau, so ähnlich. Ja, einen Teppich rausholen, ja, auf alle Fälle. Was die Kastelauner im ersten Jahrhundert machen, ist, sie bleiben nicht hinter ihren Fenstern und gucken. sondern sie gehen ihm entgegen. Sie gehen ihm entgegen, ja. Du wartest nicht, also das ist eine der schlimmsten Frechheiten, ja, die du erlauben kannst, ist deiner Stadt zu warten, bis er kommt. Ja, sagen wir mal, ja. So, sondern du gehst ihm entgegen, du heißt ihn willkommen, auf eine gewisse Weise, in Anführungsstrichen, halber Strecke, und dann geleitest du ihn mit Pomp und Gloria und Freude in deine Stadt hinein und heißt ihn in deiner Stadt willkommen. Und das ist die Idee, das ist die Idee der Entrückung und der Parousia unseres Herrn. Wir werden entrückt, nicht nach oben und dann noch ganz nach oben, nimmer wiedersehen, liebe Erde, sondern die Idee der Entrückung ist, Christus entgegen, hoher Würdenträger, sei willkommen und dann zusammen mit Christus auf den neuen Himmel und neue Erde, in unsere zukünftige Heimat. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ja. Das machen wir, wenn wir Thessalonicher lesen. Aber hier geht es ja erstmal um die Hoffnung derjenigen, die auf freie Rechtfertigung vertrauen. Wir wissen, Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Zusammen heißt zusammen mit dir. Ja, du hast in dir eingebaut diese Sehnsucht, oh Jesus, komm, das kann nicht so weitergehen. Wann kommst du endlich wieder? Ja? Nicht allein aber auch sie, sondern auch wir selbst, die Erstlingsgabe des Geistes haben. Die Idee der Erstlingsgabe des Geistes ist, Vers 23, ist so eine Art, dass Gott dir eine Anzahlung gegeben hat. Vielleicht das richtige Wort. Ja. Die Erstlingsgabe ist, du gehst zum Autohaus, du fragst, wie viel kostet das Teil? 20.000. Und dann sagst du, okay, als meine Garantie dafür, dass ich das ganze Ding kaufe und die restlichen 19.000 vorbeibringe, haben wir schon mal 1.000. Anzahlung. Vielen Dank für die Erstlingsgabe, sagt der Autoverkäufer, geht klar. Und hier ist die Idee, ist, dass wir, die wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben, das ist unsere Anzahlung, das ist unsere Sicherheit, dass Gott die restlichen 19.000 auch noch bezahlen wird. Richtig. Die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Hier wird halt Sohnschaft nicht in Frage gestellt, dass wir jetzt schon potenzielle Söhne sind, sondern wir erwarten, dass man das offensichtlich sieht, was es heißt, dass du ein Sohn Gottes bist, dass du ein Erbe bist. In dem Augenblick, wo nämlich dein Leib erlöst wird, kriegst du das volle Programm deiner Sohnschaft, ja? Das ganze Erbe. In große Herrlichkeit. Auf diese Hoffnung hin, Vers 24, sind wir errettet, Ende Vers 23, sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Das heißt, Paulus sagt, ich weiß, das ist noch nicht erlebbar. Es ist nur eine Hoffnung, die man hat. Wer hofft, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. So, Vers 26, der zweite Grund. Warum Gott uns bei sich behält, warum die einmalige Rechtfertigung steht und bleibt und wir sicher ankommen. Ebenso nimmt sich aber auch der Geist unserer Schwachheit an. Der Geist weiß, wir sind schwach. Und er weiß, dass wir es ohne seine Fürbitte, ohne seine Hilfe nicht schaffen würden, bei Christus und am Ball zu bleiben. Also macht der Geist Folgendes. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich für uns in Fürbitte, in unaussprechlichen Seufzern. Das hat nichts mit Zungen, also hier nichts mit Zungengebet zu tun, sondern hier ist es einfach, der Heilige Geist macht Fürbitte für dich. Ja? Ist das nicht klasse? Ja? Du hast gedacht, du brauchst jemanden, ein Fürbitteam, der für dich betet. In erster Person hast du schon. Ja? Heiliger Geist hat sich schon gemeldet und gesagt, ich bleibe da beständig dran. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Zu schwierig. Weiter. Das nächste Mal. Grund Nummer 3, Vers 28. Grund Nummer 3, warum wir einmalig gerechtfertigt es bis zu unserem ewigen Erbe schaffen werden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, der dritte Punkt ist das souveräne Wirken Gottes. Dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Guten wirken oder zum Guten wenden werden, ist, alle Dinge sind hier negativ. Also alle Dinge im Sinne von alles, was so an schlechten Dingen in deinem Leben passiert, was dich eigentlich vom Glauben abbringen könnte. Du hast eine Garantie von Gott, dass was immer in deinem Leben passiert, Gott wird es souverän benutzen, dass es letztendlich zu deinem Guten und zu seiner Herrlichkeit wirken wird. Jetzt kommt die Begründung. Warum können Umstände und schlechte Dinge in deinem Leben dich nicht von der letztendlichen Ankommen in große Herrlichkeit abwenden oder abbringen? Denn die, die er vorher erkannt hat, jetzt kommt diese Idee der souveränen Erwählung. Das heißt, Gott hat dich erkannt. Das Erkennen ist nicht so, oh ja, den kenne ich, den habe ich schon mal, von dem habe ich gehört. Ja, der wohnt da in diesem Zweifamilienhaus da drüben. Sondern dieses Erkennen, da kommt diese Idee, diese Idee des Vorherliebens. Das Erkennen heißt sozusagen, ja, es kommt schon aus dieser Richtung, Adam erkannte seine Frau. Also es kommt aus der Idee, er hat sie geliebt, er hat sie wertgeschätzt. Ja, ich meine, in dem Fall ist es eine sexuelle Beziehung, aber hier ist es nicht. Hier ist diese Idee des vorher geliebt worden sein. Das heißt, was hier passiert ist, die er vorher erkannt hat, ist die Idee, dass du noch bevor du existiert hast, Gott dich schon kannte und geliebt hat. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, was Gott gemacht hat, er hat Folgendes gemacht. Du warst noch gar nicht da, du bist irgendwo hier, ja, im Zeitstrahl Gottes. Und in der ewigen Vergangenheit, also irgendwo hier drüben, hat Gott, obwohl du noch nicht da warst, dir seine Liebe zugewandt und hat gesagt, dich werde ich dem Bild meines Sohnes gleich machen. Und dann hat er es durch einen Sovereign Decree, also durch eine souveräne Festlegung, das Ding hieb- und stichfest gemacht. Und dann hat Gott gesagt, okay, und jetzt lassen wir die Welt ihren Lauf nehmen. Und die Dinge entwickeln sich, keine Ahnung, deine Urgroßoma lernt deine Urgroßoma kennen, keine Ahnung. Es passiert was, ja. Und siehe da, ja, genau die Person, die Gott vor Anbeginn der Welt vorher erkannt hat und gesagt hat, die Person werde ich lieben, die wird ja, ihr gutes blaues Wunder erleben, ja. Die wird sich nicht mehr einkriegen vor Herrlichkeit, die ich ihr schenken würde. Die Person ist auf dem Plan. Ist ein Sünder. Damit das passiert, ja, dass du in das Bild seines Sohnes verwandelt wirst, hier drüben, muss Gott gewisse Dinge an dir machen, an dir verhindern. Er muss dich retten, er muss dich rechtfertigen, er muss dich heiligen und er muss dich bewahren, dass du deine 53 Jahre gut um die Rumpen kriegst und karam, tada, an dem Ort ankommst, wo du bist. Und Gott sagt, was ist deine Sicherheit, dass du hier ankommst? Und er gibt dir die stärkste Sicherheit, die möglich ist, die er dir geben kann. Er sagt, ich habe mich souverän entschieden, dich zu lieben. Und wenn Gott sich einmal souverän entschieden hat, hier kommt die ganze Idee der Souveränität Gottes aus dem Alten Testament daher. Ja, so oft hat Gott gesagt, na bitte, versuch's doch mal. Du willst versuchen, meinen Arm in eine andere Richtung zu drängen, als ich es will, versuch dein Glück. Ja, das wird nicht funktionieren. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, strecke ich meinen Arm aus. Wenn ich mir gesagt habe, ich mache irgendwas, dann mache ich was. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin derjenige, der die Götzendiener frustriert, aber der meinen Willen tut. Und mein Willen wird geschehen bis in Ewigkeit. Also diese ganze Idee der Souveränität Gottes, ja, spielt damit rein. Und Gott gibt uns den stärksten Garant, dass wir eines Tages ja, so aussehen werden wie Jesus Christus. Der Garant dafür ist, Gott hat von Anbeginn der Zeit seine Liebe dir zugewandt, hat dich vorherbestimmt. damit Christus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, der Erstgeborene hier hat nichts damit zu tun, dass er geboren ist, sondern hier ist die Idee, dass er der Herausragende, der Prominente, derjenige ist, der den ersten Rang bekommt, ja, der die Vorrangstellung bekommt. Und er bekommt die Vorrangstellung aufgrund dessen, dass er uns erlöst hat, ja, dass er für das gewaltige Gute, was wir erleben werden, ultimativ verantwortlich ist. So, er kriegt die Vorrangstellung unter uns. Jetzt kommt eine Erklärung, wie Gott denn diesen ganzen Vorgang, der hat einen Anfang beschrieben und ein Ende beschrieben. Jetzt kommt eine Erklärung, wie Gott den Vorgang sozusagen zu Ende führt. Die er vorher bestimmt hat, die hat er souverän berufen. Also der souveräne Ruf Gottes ist an sie ergangen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Und hier dreht sich der Kopf und du denkst einfach, warte mal, aber ich bin noch gar nicht verherrlicht. Ja? Zumindest sehe ich nicht so aus. Und hier ist die Idee, dass was Paulus, es gibt so eine Kettenreaktion, die nicht durchbrochen werden kann. Ja? Alle diejenigen, die er vorher geliebt hat, die hat er vorher bestimmt. Die er vorher bestimmt hat, an die ist der souveräne Ruf Gottes gegangen. Ja? Du sitzt irgendwo bei deinem Zuhause an seinem Bett, liest das evangelistische Traktat und denkst so bei dir, eigentlich gar nicht so blöd. Ich glaube, das könnte ich wollen. Ja, Jesus, hätte ich eigentlich nie gedacht. Aber vielleicht ist gar nicht so schlecht. Das ist der Ruf Gottes, ja? Dieses souveräne Wirken Gottes in deinem Herzen. Und dann sagst du, okay, Jesus, ich glaube, du bist ziemlich gut. Ich beuge meine Knie vor dir und du sollst mein Herr und mein Retter sein. Oh, fühlt sich gar nicht so übel an, ja? In dem Augenblick hat Gott dich gerechtfertigt. Und das ist jetzt die Verheißung. Diejenigen, die er gerechtfertigt hat, diejenigen wird er verherrlichen. Das heißt, da geht keiner verloren. Und das ist in der Vergangenheitsform, weil es so sicher ist, ja, weil es so feststeht. Ultimative Verherrlichung kommt. Das ist letztendlich eine Prädestinationslehre, ja. Ja, sorry, wenn sie dir nicht gefällt. ja. Ja, genau. Das ist eine ausgezeichnete Frage, aber auf diese Diskussion setzt sich Paulus erstmal überhaupt nicht ein. Ja. Ich weiß, das ist die große Frage, die sich jeden von uns stellt, das ist die natürliche Reaktion. Und ich verstehe sie nicht. Ja, ich verstehe sie als logisch denkender Deutscher. Ja. Aber ich verstehe sie manchmal, oder ist es ja so, ich wäre hier und da mal als Bibellehrer eingeladen, und interessanterweise auch zu theologischen Instituten, ja, die alles andere als eine Prädestinationslehre vertreten. Ja. Und ich habe meinen großen Spaß immer daran, ja, hier und da mal so ein kleines, wenn es passt, ja, nicht weil ich gemein bin, sondern einfach weil es gerade dran ist im Programm, so ein kleines Bonbon dahin zu legen und zu sagen, es ist nicht interessant, was da steht. Da steht drin, du bist vorherbestimmt, ja. Und weil du vorherbestimmt wirst, ist das deine Garantie, dass Gott dich nicht loslässt, sondern du in ewige Herrlichkeit enden wirst. Ja? Und komischerweise, 98% der Deutschen reagieren folgende darauf. Ja, aber das geht ja überhaupt nicht. Ja? Das ist ja völlig ungerecht. Ja? Was ist denn mit den ganzen Leuten, die nicht vorherbestimmt sind? Das geht ja gar nicht. Ja? Und ich kann es nicht verstehen. Also ich meine, ich kann es logisch nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, warum wir nicht so reagieren, wie Paulus reagiert hat. Weil der Vers geht ja weiter. Paulus sagt nicht, die er vorher berufen hat, die hat er auch verherrlicht. Ich weiß, es ist ganz schön schwierig zu verstehen, aber lass mich das erklären. Und es gibt da welche, die sind nicht vorherbestimmt und das ist deshalb. Und das vergisst er einfach mal alles. Und er sagt Folgendes. Was sollen wir nun dazu sagen? Wenn Gott für mich ist, was kann gegen mich sein? Ja? Der kriegt sich nicht mehr ein. Er kriegt plötzlich mit, vorherbestimmt zu sein, ist ein Wahnsinnsprivileg. Gott ist für ihn. Er ist mit ihm. Wie kann der Allmächtige noch mehr mit dir sein, als dass er gesagt hat, bevor du überhaupt da warst, habe ich meine souveränen Augen auf dich gelegt und habe es vor allen Engeln verkündet. Den nehme ich mir. An dem werde ich meinen Namen groß machen. Er wird meine Herrlichkeit sehen und schmecken. Und alle Engel haben zugehört und Gott kann seine Meinung nicht mehr ändern. Ja? Und jetzt entdeckt dieser Uwe plötzlich und sagt, wow, der allmächtige Gott hat es über mich gesagt. Wenn das der allmächtige Gott gesagt hat, was soll noch in meinem Leben passieren? Was kann noch schief gehen? Ja? Und die Engel im Himmel, sie tanzen und sie sagen, wir kennen unseren Gott, wir kennen unseren Gott. Nichts, 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 nichts. Ja? Das Ding ist gegessen. Ja? Du bist sicher da. Ja? Wer kann noch gegen dich sein? Gott hat sich festgelegt und hat gesagt, ich bin für dich. Ich werde Himmel und Erde in Bewegung setzen. Und wenn du sagst, aber ich könnte es mir vielleicht noch anders überlegen, ich könnte mal ein bisschen Mist bauen, dann sagt Gott, ich werde alles machen, dass ich dich kriege. Ich werde Gemeindedisziplin dieser Gemeinde benutzen. Ich werde die Ältesten in einem Haus vorbeischicken. Ich werde dir Warnschüsse geben über Warnschüsse. Ja? Ich werde dich disziplinieren. Ich werde dich sanften und manchmal nicht so harten Schläge meines Erziehungsstockes spüren lassen. Aber eine Sache werde ich nicht machen. Ich werde dich nicht als Sohn loslassen. Ja. Und ich wünsche mir irgendwie mal, ja, dass wir, bevor wir anfangen zu diskutieren, was denn jetzt mit den Leuten ist, die nicht vorherbestimmt sind, ja, das können wir ja irgendwann mal machen. Aber dass wir vielleicht mal anfangen, zuerst das zu genießen. Ja? Du musst ja erst mal das verstehen, ja? Was Gott Positives gesagt hat. Du musst ja erst mal verstehen, wow, ist der ICE ein geniales Teil. Du kannst von einer Sache zur anderen sausen, ja? Bevor du anfängst zu diskutieren. Naja, verliert der Öl und was passiert mit dem Toilettenwasser? ja, gut, okay. Nee, du weißt es ja nicht. Und Gott wird es dir nicht verraten und es geht dich auch überhaupt nichts an.
Ja, also das ist die falsche Idee. Er soll es an mir erkennen vielleicht, aber nicht, dass ich ihm sowas zulage.
Nein, das wäre auch das Falsche, weil du weißt es nicht. Ja. Du weißt es nicht, ja. Und wie gesagt, die Chronik von Narnia, Aslan hat zu den Kindern eindeutig gesprochen. Ich erzähle niemandem eine Geschichte von jemand anderem. Ich rede... Ich meine, das waren jetzt 20 Fragen in einer Frage. Und die sind auch gut, die muss man auch stellen. Ja? Ich meine, ich und niemand anders erwartet von dir, dass du das ganze Ding schluckst, ja, und sagst, ah, völlig egal, ja, alles weg. Neuer Mann, neue Lehre, ja. Und übermorgen kommt jemand, ja, machen wir auch dieselbe Sache von vorne. Das sind schon Sachen, die du dir irgendwie lösen musst, ja. Aber die Frage ist ja, du hast ja diese Kette. Vorher geliebt, vorher bestimmt, gerufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Die Kette ist ja nicht vollständig, hier passieren ja Sachen dazwischen. Ja? Wie bist du denn zu deiner Rechtfertigung gekommen? Und wie hast du es angenommen? Also ich meine, das haben dir Menschen erzählt. Sprich, Gott benutzt das Evangelium. Er benutzt die Verkündigung des Evangeliums und seinen souveränen Plan auszuüben. Das ist eine theologische Frage, die du dir klären musst. Ja? Ich würde ja sagen, das schaffst du nicht. versuch's doch mal, den Willen Gottes zu widerstehen. Ich meine, meine Lösung, ich habe meinen Frieden in Apostelgeschichte 16 gefunden. Da heißt es, Lydia, ne, die gehen zur Gemeinde, Paulus predigte das Wort und Lydia, und Gott öffnete Lydia das Herz für die Dinge, die Paulus verkündigte. Das heißt, in dem Augenblick, wo Lydia Ja gesagt hat, warum hat sie Ja gesagt? Weil Gott ihr das Herz geöffnet hatte. Hätte sie Ja gesagt, ohne dass Gott ihr das Herz geöffnet hätte? Wahrscheinlich nicht, weil sonst stände es nicht da, dass Gott ihr das Herz auftun lassen hat müssen, ja. Sondern die Idee ist, es mussten zwei Komponenten mussten da sein. Beide. Ja? Es ist so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Eine Schicht drauf machen, da kannst du 20 Tuben drauf schmieren. Das hält nicht. Du brauchst die beiden Komponenten. Evangelium, souveränes Wirken Gottes. Schön vermischt, funktioniert. Ja? Gott hat die Lydia von Anbeginn der Welt gesehen, hat gesagt, die Lydia kriege ich. Wie hat er die gekriegt? Er hat gesagt, ich werde ihr das Herz souverän aufmachen für das Evangelium. Dann kam er langsam an die Zeit ran und Gott saß im Himmel und ich mache mal vielleicht so ein bisschen eine Geschichte draus und hat gesagt, oh mein Gott, jetzt wird es aber Zeit. Ja? Wie kriegen wir das hin? Ich brauche einen Missionar! Ich brauche einen Missionar! Ja? Wir können ja vielleicht mal die Leute in der Apostelgeschichte 16 anfangen lassen zu beten. Plötzlich fangen die alle an, oh Gott, das geht noch nicht weiter, dass hier in Jerusalem sich bekehrt, die Welt ist groß genug. Und Gott sagt, okay, ich habe eine gute Idee. Euer Gebet beantworte ich. Wen kann man am besten nehmen? Ja, wir nehmen den Schlimmsten, den wir zur Verfügung haben. Wir nehmen den Saulus. Machen wir uns den Paulus. Der kommt auch noch zu der Gemeinde rein, wo sie so fleißig gebetet haben. Ja. Und dann sagt Gott, oh Gott, die Zeit eilt. Ja. Schnell, schnell, schnell. Okay, passt auf, liebe Leute. Mach den zum Missionar, zusammen mit Barnabas. Oh, ich glaube, ich habe ein prophetisches Wort. Paulus, du sollst gehen. Ja, dann geht er los, Gott guckt sich die Sache an, ja. Lydia ist reif, ja. Das geht, die Zeit eilt. Ja. Und wo tüttelt er rum? An der falschen Stelle. Ja. Also sagt Paulus, nein, 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 hier will ich nicht da lang. Ja. Der Geist verbietet dem Paulus nach Pontus, der verbietet da, der verbietet da, der verbietet da. Ja. Gott sagt, der kriegt das nicht hin. Sagt Jesus, du musst ihm einen Traum geben. Ja. Okay, gute Idee. Ja. Wir schicken ihm den Mazedonier rüber. Ja. Das wird er wohl kapieren. Ja. Also stark, wir dürfen nicht zu sehr verschlüsseln. Ja. Der Paulus, ich wäre von Capito. Ja. Was kriegt er hin? Ja. Jesus sagt, okay, wenn du ihm den Mazedonier schickst, der sagt, komm rüber zu uns, weil wir brauchen deine Hilfe. Das könnt ihr gerade so richtig interpretieren. Ja. Okay. Traum kommt. Paulus sagt, ich weiß was, ja. Gott ruft uns nach Mazedonien. Ja. Sie gehen nach Philippi, suchen irgendjemanden in der Stadt. Wo? Ja, sie suchen, was will Gott? Treffen, keine Ahnung, die Handvoll Frauen, gehen mit ihm zum Gebet und Gott sagt, hab ich das wieder mal hingekriegt. Ja, das souveräne Wirken Gottes, du brauchst beides. Ja. Naja. Es werden, die Einladung geht an alle. Die Einladung geht an alle. Und, ja. Gott, es gibt niemanden, ich meine, das ist eine völlig andere Geschichte jetzt, aber es gibt niemanden, wo Gott sagt, ich weigere mich, dich zu retten. Ja? Es gibt keinen, der anklopft bei Gott und sagt, eigentlich würde ich gern, und Gott sagt, ist nicht in meinem souveränen Plan, tut mir leid, bye bye. Ja? Gibt es nicht. Die Sehnsucht, jeden Menschen zu retten, ist immer da. Ja? Und das reicht aus für dich als Auftrag. Ja? Es geht auch nicht darum, nein, wir könnten es eigentlich einfach machen, Gott. Ja? Wozu das Ganze evangelisieren? Ja? Es reicht ja eigentlich aus, wir evangelisieren nur die souverän berufen sind. Lass uns ein Gebetsmeeting starten, ja? Lass uns hören, wir sind ja prophetische Leute und dann sparen wir uns einen Haufen Arbeit und Geld. Ja? Und Gott sagt, ich verrate niemanden meine souveränen Geheimnisse. ich habe einen Plan, ein Stück von meinem Plan offenbare ich dir, damit du aus deinen Schuhen fällst und aus deinen Socken fällst, was ich souverän für dich bereitet habe, aber es geht um dich. Ja? Den Rest meines souveränen Planes verrate ich dir nicht, weil dein Erbsengehirn kriegt das sowieso nicht hin, was ich vorbereitet habe. Ja? Deshalb mache ich es dir einfach. Ich ermutige dich mit super Wahnsinnssachen und ich befehle dir, meinen Auftrag auszuführen. Auf die Plätze, 1, 2, 3, los geht's. Und dann gehst du zu einem Haufen Leuten, die eigentlich Jesus nicht wollen. Und dann kommst du dann doch zurück zu Jesus und sagst, Gott, das funktioniert so nicht, du musst den Leuten das Herz aufmachen. Also doch wieder beide Sachen. Evangelisation und das souveräne Wirken Gottes, um das Herz aufzumachen.
Ja. Und dann kommt man in diese Befehle, die man
richtig
hat, so nach dem Stil. Es gibt Leute, die errettet werden wollen, aber die sagen, weißt du, so ist in Holland war das sehr stark, wo durch die Reformation geprägt, war das einfach dieser Stil. Vielleicht will ich gerettet werden, aber ich bin von Gott geschaffen für die Hölle.
Ja, das ist schlimm, also, das ist schlimm.
Ich verlange nach etwas
richtig.
Richtig. Das brauchen wir nicht, weil Gott
richtig
souverän werde das machen. So, ich denke, es ist, dass Gott souverän, das tut, das steht in der Bibel und das sollen wir auch glauben, und so ist das. Aber da sind auch viele andere Sachen zum Wohlstand und heute, wenn du deine Stimme hörst, und du saust und
richtig.
Alle sind
einfach. Absolut.
Also ich denke, und die beiden treffen sich irgendwo und das ist eine Störung,
genau,
die einfach
aushalten. Ja. So, wie viel haben wir denn noch? Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Also hier ist die Idee, wenn Gott wird doch nicht seinen Sohn das Beste, das Wertvollste und das Größte, was er hat, dir geben und dann sagen, aber bewahren tue ich dich nicht. Das musst du schon selber machen, ja. Nein, er wird alles das bewirken, was notwendig ist, damit du sicher ankommst. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Also hier kommt die Idee herein. Ja, es ist eine souveräne, es ist die Idee, die Lehre der souveränen Erwählung. Aber die Idee ist, wenn Gott mich auserwählt hat, wer soll dann noch mich ins Gerichtsverfahren schleppen? Gott hat seinen souveränen Decree, seine souveräne Entscheidung schon getroffen. Gott ist der rechtfertigt. Gott hat schon gesagt, der Mann ist gerechtfertigt. Wer will jetzt noch kommen in den Gerichtssaal zum Richter und sagen, Moment mal, euer Ehrwürden, ja? Also ich würde das vielleicht ein bisschen anders machen. Ja? Können wir mal vielleicht den Gerichtsspruch revidieren? Dann sagt der Allmächtige, hast du keine Ahnung, wer hier auf dem Richterstuhl sitzt? Wenn ich einmal sage, gerechtfertigt ist gerechtfertigt. Und deshalb jubelt Paulus und sagt, wow, das Ding ist gegessen. Wer will noch kommen? Ja, in den Saal, ja, in gewisser Weise schon fast eine Vorfreude aufs Gericht. Ja. Wer wird Anklage erheben? Gott ist ja der Rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Der letztendliche Verdammer ist Christus Jesus. Aber Christus Jesus ist der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt und auch zu Rechten Gottes sitzt, der sich für uns verwendet. Der ultimative Verdammer der Menschen in die Hölle schickt, ist Christus. Aber er ist derjenige, der für dich sein Leben gegeben hat. Du bist auf der sicheren Seite. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und die Idee hier ist nicht, die Liebe Christi ist nicht irgendwie so, nur so ein, naja, Gott hat so Sympathie und so ein wuseliges Gefühl für dich, aber naja, gut, ich meine, wenn du dich entscheidest, wegzugehen, dann kann er auch nichts machen, das wuselige Gefühl bei Gott bleibt. Die Liebe Christi ist die rettende Liebe, ja? Es ist die Liebe, die dich zum Ziel bringt und von dieser Liebe kann dich niemand trennen. Weder Drangsal, noch Angst, Verfolgung, trennen. Was habe ich gesagt? Trennen. Ja, davon kann ich auch niemand trennen. Drangsal, Angst, Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. wie geschrieben steht, um deinetwillen werden den ganzen Tag getötet, wie Schlachtopfer sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Dieses Wort ist dieses Wort, was du im Gerichtsgebäude verwendest, für den Sieger im Gerichtsgebäude. Ja? Also der eine fragt dem anderen, nachdem hier in der großen Basilika das große Ding zu Ende ist, er weiß, oh, du warst doch da der Angeklagte, ja? Und er fragt den, warst du siegreich? Und dann sagt der andere, ja, ein neues Wort, was Paulus benutzt, er sagt, ich war super siegreich. So siegreich war noch niemand in der ganzen Geschichte der Menschheit. Das ist dieses Wort hier. In allen Dingen sind wir super siegreich vor dem Gerichtsgebäude, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass von jetzt an weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächten, Höhe noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns jemals scheiden können von der Liebe Gottes, die rettende Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir haben bei dieser Aufzählung haben wir einen sogenannten Merismus. Im Hebräischen reichen normalerweise zwei Extreme, um einen Merismus aufzuzeigen. Merismus ist, du nimmst die beiden unterschiedlichsten Pole, um zu zeigen, dass alles, was zwischendrin ebenso dazugehört. Der Name des Herrn sei gelobt, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Also sozusagen in China und in Frankfurt, aber nicht da, wo die Sonne oben am Horizont steht. Also nicht in, keine Ahnung, Ägypten, Libanon etc. etc., sondern die Idee ist, von da bis da. Ja? Wenn du einen Juden fragst, der heute mal, keine Ahnung, eine Rucksacktour in Deutschland gemacht hat, Mensch, wo warst du denn überall? Ja? Und der sagt dir, ich war an der Nordsee und ich war in den Alpen. Ja? Und dann sagst du, ach nee, aber in Berlin warst du nicht. Ja? Dann sagt er, nee, was ich damit meine ist, Nordsee und Alpen ist, da, an der Mosel, am Rhein, ja, da und da und da, keine Ahnung, Dresden war ich auch. Der hat das ganze Ding gesehen. Ja? Es gibt keinen Flecken mehr, wo er sagt, kenne ich noch nicht, war ich noch nicht. Und was Paulus hier macht, ist, sagt, weder Höhen noch Tiefen. Hätte ich schon ausgereicht, hätten wir schon sparen können. Aber er sagt, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges. Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, Zukünftiges, irgendein Ding kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die er dir gegeben hat, in freier Gerechtfertigung. Für Paulus ist die Sache gegessen. Und er guckt zu Christus und er sagt, alles, aber auch alles, habe ich durch sein Werk, was er am Kreuz für mich getan hat. Und deshalb kriegt Gott auch allen Ruhm. Deshalb kriegt auch er alle Ehre. Gut. Damit sind wir ein bisschen am Ende. Ich habe es nicht gedacht, aber wir haben es geschafft. Ja. Wir waren am Anfang im Gerichtsgebäude, ja, in der Basilika, und jetzt sind wir am Ende wieder am Gerichtsgebäude angekommen. Ja. Und die große Idee ist für diejenigen, die auf Christus vertrauen, dass er Sühneopfer ist. Die sind super siegreich. Super, super, super siegreich. Gerichtsverhandlung, das Urteilsspruch der Gerichtsverhandlung ist schon gesprochen. Und alle Welt staunt, wie Gott sowas machen kann.